Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer. Ich bin gar nicht so weit weg von meinem Heimatort oder aktuellen Heimatort Kloppenburg. Und zwar bin ich in Stapelfeld und treffe mich hier mit einem berühmten Naturfotografen Willi Rolfes. Guten Morgen, Herr Rolfes.
Schönen guten Morgen, Herr Litschke.
Ich bin auf Sie als Naturfotograf gekommen, wieder über die Equipment-Schiene. Und zwar haben Sie irgendwann mal in einem Forum oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, eine Nikon D3X zum Verkauf angeboten. Und da habe ich die Adresse gefunden und habe mich darüber gefreut, dass ich diese Kamera, wenn ich sie denn dann gekauft hätte, in der Nachbargemeinde Vechta hätte abholen können. Und dann habe ich gedacht, Mensch, so ein Fotograf verkauft da seine Kamera. Das ist ja ein Stück mit Geschichte. Und dann habe ich ein bisschen gesucht und bin auf eine Expedition ins Tierreich-Sendung gestoßen, wo 45 Minuten nur über sie berichtet wurde. Also mit anderen Worten, wir haben hier einen der berühmtesten Naturfotografen Deutschlands heute im Interview. Kann man das so sagen, Herr Rolfes?
Da muss man andere fragen. Also das sind Kategorien, in denen ich also meine Arbeit nicht unbedingt sehe oder bewerte. Ich publiziere viel in Büchern oder in Magazinen dergleichen. Aber das sind Kategorien, die sind für mich als Naturfotograf nicht so wichtig.
Okay. Ich glaube, dass Sie sehr gerne im Moor fotografieren. Also zumindest, wenn man auf Facebook Ihren Fotostream verfolgt, dann posten Sie da sehr viel. Das liegt bestimmt an der Nähe zu dem Moor von Ihrem Wohnort aus.
Ich war viele Jahre befreundet mit einem der renommiertesten Naturfotografen dieser Welt, Fritz Pölking, der leider 2007 schon verstorben ist. Und Mitte der 90er Jahre, als wir uns kennenlernten, war er im Grunde genommen 6 bis 7 Monate im Jahr unterwegs. Und eine seiner Fragen war ganz beharrlich immer wieder: Na Willi, willst du mit? Hast du nicht Lust, übermorgen in die Masai Mara zu fliegen oder mal eben im Pantanal in Brasilien vorbeizugucken? Wir hatten dort, meine Frau und ich, seinerzeit kleine Kinder, hatten gebaut, ich war beruflich hier stark eingebunden und das ging selbstverständlich nicht. Aber irgendwo war das immer wieder so ein Zwiespalt, die Ferne und die Nähe, das Rausgehen und das Zuhausebleiben. Bis ich einen belgischen Naturfotografen traf, Bernhard Kastelein, der genau diese Situation für sich als Chance entdeckt hat. Und das ist im Grunde genommen vielleicht gerade dieses da nicht raus können der Schlüssel zu meinem fotografischen, naturfotografischen Weg gewesen. Sich nicht ständig darüber zu ärgern, was nicht geht, sondern die Augen darauf zu richten, was mir dann in besonderer Weise möglich ist, was mein Weg ist. Und der Heimvorteil, also das immer wieder ähnliche Pfade begehen, das habe ich für mich so als Möglichkeit entdeckt. Und mein Umfeld, mein Lebensumfeld, in dem ich bin und ein Lebensraum, der mich auch in besonderer Weise anspricht, das ist das Moor. Und dort kann ich dann, wenn gutes Licht ist, fotografieren. Ich muss nicht lange anreisen, ich muss nicht ständig suchen, sondern ich kann die Zeit, meine Freizeit, die mir zur Verfügung steht, dann wirklich mit Fotografieren verbringen, weil ich weiß, wo eine schöne Location ist, weil ich über die Jahre ein Gespür dafür entwickelt habe, wo sich was ereignen könnte. Und insofern habe ich sehr viele Vorbilder, im wahrsten Sinne des Wortes, im Kopf. Und eine alte pädagogische Regel lautet ja, dass die Wiederholung fördert das Lernen. Also die Bilder werden durch wiederholte Versuche nicht schlechter. Also wenn ich einmal im Pantanal bin und mit viel Aufwand vielleicht noch ein zweites Mal, habe ich 2 Chancen. Die Bläulinge, die ich jetzt in diesen Tagen fotografiere, die mache ich 2-mal am Tag. Morgens und abends und das viele Tage hintereinander.
Okay. Bläulinge sind was für Geschöpfe?
Bläulinge sind kleine, winzig kleine, vielleicht fingernagelgroße Schmetterlinge, die jetzt im Moorrand oder auf offeneren Flächen zu Hause sind, aber auch so auf Magerrasen. Diese Lebensräume haben wir nicht so sehr, aber am Moorrand, Goldenstädter Moor, kann man diese wunderschönen, ganz filigranen und farbintensiven kleinen Lebewesen entdecken. Dazu braucht man eben ein bisschen Ortskenntnis. Man muss wissen, welche Jahreszeit richtig ist. Und jetzt im Morgentau, so heute hatten wir eine kalte Nacht und einen warmen Tag. Und wenn diese Kombination da ist, dann ist am anderen Morgen alles tau benetzt und das ist der Tag, wo man raus muss.
Okay. Raus muss ist, ich glaube, eine harte Sache im Leben eines Naturfotografen, weil wann sind die besten Zeiten, um Bilder zu machen?
Die besten Zeiten sind, es gibt 4 Stunden am Tag, die optimal sind. Die Stunde vor Sonnenaufgang und die Stunde nach Sonnenaufgang und Stunde vor Sonnenuntergang und nach Sonnenuntergang. Diese 4 Stunden sind optimal. Es geht auch sonst was. Aber gerade jetzt, man muss, also bei Sonnenaufgang wird es windig. Dann ist schon mal mit Makro wird es etwas schwieriger. Also ein bisschen vorher und ja, beim ersten flachen Licht, was so reinkommt, das ist natürlich sehr, sehr zauberhaft.
Okay, Sie versuchen also möglichst auch mit natürlichem Licht zu arbeiten oder hilft man auch, sag ich mal, mit Elektronenblitzen oder so etwas nach, wenn man da seine Motive sucht?
Also in den 90er Jahren oder in analogen Zeiten habe ich öfter nochmal einen Blitz eingesetzt, um aufzuhellen, um ein bisschen Streiflicht reinzubekommen. Oft in einen Reflektor geblitzt, sodass man indirekt ein bisschen einen Farbton hineinbekommt. Zum Beispiel eine kalte Szenerie nochmal mit in einen warmen Reflektor blitzt, um so ein bisschen einen Sonnenscheineffekt zu bekommen. Ich merke aber, das war jetzt keine bewusste Entscheidung, ich habe beim Blitz das letzte Mal, keine Ahnung, Heiligabend für die Familie eingesetzt. Also ich nutze ihn in der Naturfotografie überhaupt nicht mehr. Das hat sicherlich damit zu tun, dass meine Bildauffassung sich verändert hat. Ich arbeite viel, viel lieber mit natürlichem Licht. Die Frage des Tonwertes spielt in der Digitalfotografie keine Rolle mehr. Das kann ich später in der Raubearbeitung machen. Und ein Handreflektor, den habe ich stets dabei, oder ein Diffusor. Das sind wichtige Utensilien, aber ansonsten, das Blitzlicht ist mir zu hart, zu technisch, zu kühl, zu sachlich. Und es hat sich so entwickelt, dass das kein wichtiges Werkzeug mehr für mich ist.
Wie sehen Sie den Begriff Naturfotografie? Was ist das? Was zählt da alles für Sie dazu?
Also die Vorstellung darüber, was Fotografie für einen selbst ist, ist für mich zumindest etwas Dynamisches, etwas, wo ich ständig lerne. Wir machen hier in Stapelfelder Fototage und die mache ich auch ganz uneigennützig oder ganz eigennützig, denn ich lerne da unheimlich viel von anderen, indem man mit diesen Gastreferenten zu tun hat, Vorgespräche führt, indem wir meinen Kollegen Dr. Martin Feltes befragen als Kunsthistoriker sozusagen aus einem ganz anderen Metier, Dinge in die Szene der Naturfotografie hineinzusprechen, habe ich mir viele neue Fragen gestellt und bin da in meiner Auffassung über Naturfotografie nach wie vor unterwegs. Was kann das sein? Ich glaube, und da spreche ich nur für mich. Für mich ist Naturfotografie erstmal ein ehrliches Handwerk. Ich möchte die Natur zeigen, wie ich sie sehe. Und ich glaube, dass die Naturfotografie ihre Wurzeln in der Reportage, in der Dokumentation hat. Ein Naturfoto ist für mich auch immer ein Versprechen des Fotografen an den Betrachter, dass ich das, was ich dort zeige, auch in der Natur so ereignet hat. Denn Menschen lernen am Naturbild. Da entwickelt sich Naturverständnis. Dinge faszinieren Menschen, ein besonderer Moment. Und das ist ein Versprechen. Und darum ist Ehrlichkeit ein ganz großes Gut und hat einen ganz wichtigen Stellenwert, dass ich das, was ich dort zeige, dass es das auch so in der Natur gibt, dass sich das so zugetragen hat. Also die Dokumentation. Das andere ist sicherlich auch die Frage, die immer stärker in die Naturfotografie hineinspielt, Das ist die Frage auch des interpretierenden Umgangs mit der Natur. Gerade durch die Natur, durch die Digitalfotografie beobachte ich, dass viel mehr Menschen mit Naturfotografie in Berührung kommen, dort eine interessante Freizeitbeschäftigung suchen und finden, die aber wenig biologisches Wissen mitbringen. Die kommen über die Fotografie, nicht über den Naturschutz oder über den Artenschutz oder über die Biologie. Und für mich muss beides zusammenkommen. Ich glaube aber auch, dass es mit anderer Schwerpunktsetzung geht. Sehr wohl, das sehe ich auch wohl. Aber diese Frage der Interpretation, Martin Feltes spricht davon, sozusagen innere Bilder zu fotografieren. Eine Kollegin beispielsweise, Sandra Batocha, ist jemand, diesen Weg sehr konsequent geht, finde ich sehr, sehr reizvoll. Das sind neue Sichtweisen, es sind spielerische, es sind künstlerische Auseinandersetzungen mit der Natur und der Fotografie. Und davon, diese Bilder sprechen mich auch sehr an. Ich merke aber selbst bei mir, manches davon lässt sich in meine Arbeit integrieren, anderes nicht. Ich bin eher ein sachlicher Typ, ich bin eher ein Naturfotograf mit einer grünen Hose an, sage ich immer. Also jemand, der auch aus der Wildtierfotografie und aus der Dokumentation kommt. Manches empfinde ich als zu verspielt oder nicht zu mir passend. Zu anderen passt es sehr wohl. Also mich begeistern diese Art der Fotografie. Manches ist allerdings auch banal. Wo ist denn, und da gilt auch das, was sonst für die Fotografie gilt. Es muss ehrlich sein, nicht nur einfach ein technischer Effekt. Es muss zum Fotografen oder zur Fotografin passen.
Erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Ich hatte jetzt eigentlich so eine ganz simple Antwort erwartet, wie ich fotografiere Landschaften und Tiere und so. Aber das scheint für Sie eigentlich gar keinen Unterschied zu machen. Ihnen ist die Ehrlichkeit in dem Foto ganz wichtig, ne?
Die Ehrlichkeit, und ich möchte auch, dass die Naturfotografie etwas bewegt. Ich glaube, dass wir Bilder sind unheimlich mächtige Botschaften. Und wenn wir in die Natur gehen, so ist wenigstens meine Auffassung, dann sind wir immer auch störend. Wenn ich an ein Tier, wenn ich mich einem Tier nähere, dann ist es womöglich auch eine Störung für dieses Tier. Das kann man nicht wegdiskutieren. Insofern meine ich, stehen wir als Naturfotografinnen und Fotografen auch in der Verantwortung, der Natur etwas zurückzugeben. Also das ist für mich der schönste Zweck der Naturfotografie. Nicht der einzige, aber der schönste. Wenn es gelingt, sozusagen anwaltlich wie ein Plädoyer mit Naturfotografie etwas zu bewegen. Das ist zum Beispiel für mich auch Ansporn, mit dem Moor zu arbeiten. Also es ist nicht nur etwas für mich, was ich denn nur der Natur entnehme, take a picture sozusagen, sondern ich habe viele Ausstellungen, ich habe Publikationen, Bücher, Diashows und gemacht, um einfach auf die Faszination Moor aufmerksam zu machen. Wenn ich so meinen Vater, als ich dem das erste Bild vom Moor gezeigt habe, und er ist am Moor groß geworden, der sagte auf Plattdeutsch, was wollt du dort dann? Also völliges Unverständnis, wie man begeistert sein kann von so einem Land, das nichts zu bieten hat. Für meine Eltern war es wichtig, sozusagen dem Moor zu entkommen, ja, sich davon abzuwenden, und dieses Bewusstsein herrscht hier in der Region auch vor. Boah, da kannst du nichts mit anfangen. Und genau dieses Naturerbe ins Bewusstsein zu heben, mit faszinierenden Bildern, das höre ich immer wieder, dieser Effekt, und das ist wirklich hier, glaubt man gar nicht so. Ja. Und diesen Effekt, ich glaube, da können wir einen Lebensraum ganz neu positiv belegen.
Können Sie mal eben aufzählen, also wahrscheinlich ist es unabzählbar viel, aber so die Motive, die man typischerweise im Moor finden kann, damit die Hörer mal vielleicht eine Vorstellung davon bekommen, es sind ja nicht nur Bläulinge dort zu sehen, sondern auch irgendwelche Pflanzen, Himmel, Landschaften, was gibt es noch an Flora und Fauna?
Ja, wir sind jetzt hier im Spätsommer, also jetzt ist eine wunderbare Zeit. So der Altweibersommer, das heißt, alles ist am frühen Morgen nass, feucht, damit zauberhaft, hat ein besonderes Extra. Also Motive sind im Moment zum Beispiel die gerade schon genannten kleinen Insekten wie Libellen, Bläulinge, Spinnennetze. Dann die ungeheure Weite der Landschaft. Also man hat einen klaren Horizont. Hugo Wassermann, ein sehr berühmter Naturfotograf aus Südtirol, hat mich einmal ins Moor begleitet und Hugo sagte, oh, ist das intensiv, ist es so weit bei uns im Tal, da ist es so eng. So, das nimmt man gar nicht mehr wahr als Norddeutscher. Aber diese ungeheure Weite und das, was der Wind und Wolken so an den Himmel malen, das ist faszinierend. Da gibt es sehr viele Strukturen, zum Beispiel Torfsoden, die aufgestapelt sind, sehr grafische Motive. Und dann gibt es allmorgendlich beim Sonntag natürlich das dampfende, das qualmende Moor. Nebel steigt auf und diese Nebelschwaden, in denen dann Seitenlicht einströmt, schönes morgendliches rotes Licht, das ist zauberhaft. Da muss man jeden Morgen wieder hin.
Okay. In der Expedition ins Tierreich Reportage, wo ich noch einen Link gefunden habe, also wir können das zumindest, man kann es da nicht ansehen, aber es ist zumindest noch ein Hinweis darauf zu finden, was der Inhalt war. Ich bin mir nicht sicher, gibt es das irgendwie zu kaufen, falls, oder kann man das irgendwo noch online ansehen?
Soweit ich weiß nicht. Gestern Abend ist es im WDR gelaufen. Ich hatte heute Morgen, ich weiß nicht, 50 E-Mails und bin darauf aufmerksam geworden, dass es gestern Abend wohl im WDR lief. Es ist nicht als Podcast irgendwie abrufbar und soviel ich weiß auch nicht als DVD zu erwerben. Man muss bei expeditioninstierreich.de auf der Webseite gucken und wenn neue Sendetermine sind, werden die dort bekannt gegeben.
Was ich eigentlich sagen wollte ist, Sie sind da, also ich sag mal, man hat ja immer die kindlich naive Vorstellung, so ein Modefotograf, der ist also den ganzen Tag von schönen Frauen umgeben und was weiß ich was, hat dort so ein Studio und so weiter. Bei Ihnen ist mir aufgefallen, dass Sie also mit einer riesigen Angler-Gummihose bewaffnet, dort auch im Wasser unterwegs waren, um dann dicht an Pflanzen und dort fliegende Tiere ranzukommen. Was für eine, ich sag mal, abgesehen von der Kamera, für eine Ausrüstung braucht man denn eigentlich, um da überhaupt vernünftig vorwärts zu kommen?
Also ich habe vor 3 Wochen, als es ungefähr 30 Grad war, habe ich eine Motividee oder einen Motivwunsch erfüllt. Ich hatte die Vorstellung, eine gebänderte Prachtlibelle, finde ich die schönste Libelle im Flug, sehr gaukelnd, 4 schöne tiefblaue Flecken, über einer typischen Wasserpflanze auf dem Wasser zu fotografieren. Ich kenne ein Buch von Stephen Dalton, Anfang der 80er Jahre, im Flug gestoppt. Das hat mich geprägt und fasziniert, das Bild, das hat mich auch zur Naturfotografie gebracht. Alles im Studio, alles fake, alles mit gefangenen Tieren. Alles im Lichttunnel gemacht mit Lichtschranken. Es ging nicht anders. Aber der hat Bilder gezeigt, Dinge gezeigt, die hatte man bisher nicht gesehen. Und meine Idee war heute, ob man so etwas sozusagen unplugged draußen machen kann. Mit natürlichem Licht, ohne irgendwie gefangene Insekten, ohne Fake. So, diese Frage stand im Raum. Ich habe das vor 2 Jahren probiert, ob man also mit was für eine Belichtungszeit man braucht, um so ein Insekt scharf zu kriegen. 2500 Zoll braucht man. Man braucht eine Tiefenschärfe von 3 mm. Die hat man ab Blende 10.
Okay.
So, und dann ist man bei knallem Sonnenlicht so rund bei 1600 bis 2000 ISO. Frage, was kommt da noch raus? Ich hatte eine D3S von Nikon und habe das probiert. Und die Menge macht's, irgendwann ist was scharf und es ging irgendwie. Ich hatte damals wenig Zeit, habe das sich intensiv verfolgt und habe jetzt gesagt, gut, 1600 ISO ist heute überhaupt kein Problem. Das ist wie 100 ASA beim Fuji Sensei in analogen Zeiten, alles gut. Und jetzt brauchst du nur noch ein optimales Bild, viel Zeit, um dich ranzurobben. Also habe ich dieses Motiv gesucht, einen Tag etwa beobachtet, wo Reviere sind, wo Reviergrenzen sind, wo Individuen sind und wie die sich verhalten. habe dort Wasserpflanzen mir angesehen und dann ein Stativ genommen, ins Wasser gestellt. Etwa, ich musste brusttief im Wasser sein. Dann ihre Frage lautet, was braucht man? Das ergibt sich aus der Motividee. Was man dafür braucht, das braucht man. Mhm. Und ich bin immer der Meinung, man muss an dem besten Ort, wo es am besten geht, da muss man hin und alles besorgen, was man dafür benötigt. In diesem Fall war eine Warthose nötig, die ging so mir zur Brust. Ich hätte auch mit der Badehose da reingehen können, das ist allerdings, bei 30 Grad wäre das, also war das, das wäre der beste Arbeitsplatz in den Tagen. Mhm. Allerdings hat man dann irgendwann Blutegel an den Beinen, weil ich war 4 Tage lang, jeden Tag 4 bis 6 Stunden in diesem Gewässer und habe Bilder gemacht. Etwa 15.000 und ich habe 13 richtig gute Bilder.
Das ist keine so wahnsinnige Ausbeute. Also da müssen Sie auch schon ganz schön Material durchjagen, um dann die Bilder zu bekommen, die Sie da haben wollen. Ne?
Fritz Bölking war ein sehr, sehr erfahrener Fotograf und ein ebenso guter Kaufmann. Davon bin ich fest überzeugt. Okay. Das weiß ich sogar. Er vertrat die Auffassung, und die war nicht, das war kein populärer Schnack, sondern das war wirklich seine Auffassung. Wenn du schaffst, am Tag ein gutes Bild zu machen, das du auch in 10 Jahren noch anschaust, das du auch in 10 Jahren noch verkaufst, was diesen Wert und diese Bedeutung hat, dann hast du unheimlich viel gearbeitet, weil das schafft kaum jemand. Wenn ich in 4 Tagen 13 Bilder hinbekomme, von denen ich annehme, dass die diese Qualität haben, dann habe ich überproportional viel erreicht.
Okay, verstanden. Jetzt haben Sie mich ja doch so ein bisschen verunsichert. Also Blutegel, die hatte ich ja schon im Reich der Märchen abgetan. Also diese Blutegel laufen tatsächlich in so Gewässern rum und saugen sich dann an ahnungslosen Fotografen, die da einfach im Wasser stundenlang auf die perfekte Libelle warten, fest.
Aber das ist nichts, wovon man wirklich Angst haben muss.
Okay.
Vor einer Wasserratte, die mir fast in die Hose geschlüpft war, die fand ich ekliger.
Okay. Also man muss schon, ich sag mal, auch mit der Natur verbunden sein. Und ich nehme mal an, Sie wollen ja im Moor mehr als einmal fotografieren. Deshalb legt man nicht, wenn man jetzt die Bläulinge fotografiert, eine Decke über 1500 Blumen aus und legt sich dann da drauf und walzt alles platt, sondern ich gehe mal davon aus, dass Sie wahrscheinlich auch eine entsprechende Einstellung haben, dass Sie das erhalten wollen, was Sie dort ablichten. Ist das richtig?
Ja, also ich glaube, man braucht eine innere Einstellung, die da heißt, die Natur, die Tiere, die Pflanzen, alle Geschöpfe sind nicht Objekt meiner Arbeit. Sie sind Subjekt. Das heißt, wenn das nur eine Sache ist, meine Haltung, die ist, also das ist irgendetwas, mit dem ich sozusagen mein Bild aufbaue oder was mir da ausschließlich dienen soll, da bin ich da falsch. Mhm. Also es ist richtig, es wäre gelogen zu sagen, dass ich nicht auch mal auf eine Pflanze trete oder dass mir eine Taube setze, Libelle, wenn ich darauf zugehe, dass sie sich fallen lässt und ins Gras fällt und da abtrocknet. Stirbt dann nicht. Aber sowas passiert natürlich auch. Das wäre unredlich, anderes zu sagen. Aber mein Bestreben ist natürlich, mit größter Vorsicht und Umsicht mich der Natur zu nähern. Und das nicht nur aus dem Grund, weil ich es ein zweites Mal versuchen will, sondern aus der Grundeinstellung, dass ich mit Ehrfurcht der Natur begegnen möchte.
Okay, das ist auf jeden Fall, gehört zum Handwerkszeug des Naturfotografen, denke ich mal, dazu. Genauso wie man bei der Insektenfotografie da nicht irgendwelche Studio-Experimente mit Klebstoff und sonstige wahnsinnige Sachen dort veranstaltet. Ne?
Nee, den gehört der Fotoapparat weggenommen. Genau. Sowas muss man ächten.
Okay. Galgenstädter Moor. Ich greife das nochmal auf. Also für die Landschaftsfotografie nehme ich mal an, ist man relativ einfach ausstaffiert mit einem guten Weitwinkelobjektiv, um dort alles machen zu können?
Also ich, wenn ich mal gucke, welche Objektive ich nun wirklich einsetze, wenn ich ganz, oder ich sag's mal anders, zur guten Fotografie gehört eben nicht nur die Kamera. Eine Kamera, Weitwinkel, ich habe ein 24-70, das ist ein sehr leichtes Objektiv, Grauverlauffilter, Polfilter gehört immer dabei und dann nehme ich gerne noch ein leichtes Tele mit, um meine Situation zu verdichten. Meistens habe ich meine Standardausrüstung ist 24-70, 70-200er und ein 200er Makro. Das ist das kleine Sturmgepäck sozusagen, okay, mit dem man ins Moor geht. Damit kann ich 95% aller Aufnahmen wirklich, wirklich abbilden. Wenn ich weiß, mit Makro ist wohl nichts zu erwarten, dann lasse ich das 200er Makro zu Hause und nehme noch eine Nahlinse mit für das 70-200er, so eine Canon D500 Nahlinse. Mit der bin ich dann sozusagen, im Zweifelsfalle habe ich dann noch einen Telezoom, von Tele-Makro-Zoom von 70 bis 200 mit exzellenter Qualität.
Also die Nahlinse nehmen Sie für das 70-200 oder für das 24-70?
Für das 70-200. Okay. Also ich nutze gerne für die Makrofotografie ein Teleobjektiv. Darum auch Nahfotografie gerne das 4-200er an der Vollformat oder auch an der Halbformat. Dann habe ich Blende 4, 300 Millimeter. Das gibt einen traumhaften Hintergrund.
Der Hintergrund wird dann insofern traumhaft, als dass da eigentlich nichts mehr von zu sehen ist. Ne?
Der wird sehr homogen, sehr homogen.
Wie nah kommt man überhaupt an sein Motiv ran, dann mit diesem 70-200 und dieser 500D Nahlinse? Weil in der Porträtfotografie hat man ja auf jeden Fall einen Mindestabstand bei dem 70-200 und der liegt so bei, ich glaube, 1,20 Meter oder 1,50 Meter, je nachdem, welche Ausprägung das ist. Mit der Nahlinse, wie dicht kann man an so eine Libelle beispielsweise herantreten?
30 Zentimeter, schätze ich mal. 20, 30 Zentimeter. Man bekommt Aufnahmen vielleicht sogar bis 1:2. Ich weiß es nicht genau, aber man kann sie wirklich formatfüllend porträtieren. Und mit dem mit den Makroobjektiven 105er oder 200er kann man bis 1:1 und dann hat man Abstände. Die Libellen fallen ja nachts in eine Kältestarre. Und wenn sie taubesetzt sind, dann sind sie eigentlich morgens regungslos und man kann bei entsprechender Behutsamkeit beliebig nah an die Tiere heran.
Okay. Und wenn man jetzt 30 Zentimeter, nehmen wir mal das Makro eben so ein bisschen raus, wenn ich mit der Nahlinse, weil ich denke, das ist, um das mal auszuprobieren, so eine relativ einfache Möglichkeit, dass man sich so eine Linse besorgt, die gibt es ja relativ preisgünstig, ein Teleobjektiv hat man vielleicht auch nochmal im Schrank liegen, muss ich dann sehr viel wegschneiden oder bekomme ich das schon einigermaßen formatfüllend bei den 30 cm Abstand ran?
Man wird überrascht sein.
Okay.
Also man hat keinen durchgängigen Fokus, man kann also nicht von unendlich bis auf dem Maßstab 1:2 beispielsweise fokussieren. Man hat also eine Bandbreite, in der man arbeiten kann. Und da werden Sie überrascht sein, wie nah Sie dran sind. Das wird formatfüllend sein.
Okay. Das ist ja dann schon gar nicht so schlecht. Muss man dann eher viele, viele, viele Fotos machen oder setzt man eher ein Stativ ein und betreibt so ein Fokus-Stacking? Also ist da ist das eher irgendwie das Ziel oder versucht man als Naturfotograf wirklich nach Möglichkeit alles wirklich auch in einem Schuss zu haben und dann möglichst nur noch einen Ausschnitt zu wählen und das Bild ist fertig?
Also letztgenanntes ist mein Weg, weil ich sitze nicht so gern am Computer, das ist sowieso ist ein notwendiges Übel, ich bin am liebsten draußen. Also insofern bin ich bestrebt, das Foto, zwar im RAW-Format aufgenommen, in der Komposition und in der Ausprägung, wie ich es haben möchte, möglichst draußen fertig zu erarbeiten. Ich weiß aber, dass andere Kollegen so ein Stalking machen, also mit relativ gering geschlossener Blende sozusagen durch eine bestimmte Tiefenschärfe zu fotografieren und die Bilder hinterher in Photoshop zusammenzusetzen oder in anderen Programmen, um da nochmal ganz genau die Tiefenschärfe kontrollieren zu können, ohne gleich, dass es eine entsprechende Tiefe im Hintergrund gibt. Das ist mir zu viel Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich interessieren auch das Licht mich interessieren, kleine Accessoires, ein Halm, ein Tautropfen. Ich arbeite ausschließlich vom Stativ. Alles, was ich fotografiere, entsteht vom Stativ, sonst werden die Bilder nicht scharf. Man sieht einfach mehr und besser. Also die Komposition gewinnt unheimlich durch wiederholtes durch den Sucherschauen. Man sieht Dinge, die man, wo man sonst einfach abgedrückt hätte, und sind sie nicht wirklich gut.
Okay.
Es gibt den alten Schnack, der da heißt, ein Bild 10% besser machen ist 100% mehr Einsatz. Da ist was dran. Da ist was, ist wirklich was dran. Und wenn sie schon ein gutes Bild, wenn sie es schon können und schon einigermaßen gutes Bild haben, und wollen das 20% besser machen,
ja, okay,
da muss man richtig, richtig hinlangen. Und ich arbeite so, Spiegel, also Ablenntaste genau gucken, wie man fokussiert. Das geht vom Stativ tipptopp. Spiegelvorauslösung, Fernauslöser, und dann habe ich keine Erschütterung und dann wird es wirklich knackescharf.
Und da meinen Sie auch jetzt in allen Einzelheiten immer Dreibeinstativ, also nicht nur eine Stütze, um irgendwie das Objektiv abzulegen oder noch einen weiteren Auflagepunkt zu haben, sondern immer Dreibeinstativ.
Bei der Makrofotografie in jedem Fall. Das kann man ganz einfach überprüfen, indem man einfach mal das Bild bei 100% anschaut. Und Sie glauben gar nicht, wie scharf das ein Bild sein kann.
Okay.
Ja. Man sollte mal eine Referenzaufnahme machen. Dann sieht man, was in der Kamera steckt.
Ja, wobei das natürlich auch immer so eine Sache ist, wenn man jetzt wirklich mit Stativ unterwegs ist, dann hat man auch schon eigentlich immer schweres Gepäck dabei. Ne? Also man hat das Stativ noch zusätzlich, man hat die Kamera dabei, und dann hat es auch immer so einen gewissen offiziellen Charakter. Man kann nicht einfach eine Kamera, sag ich mal, im Handschuhfach haben, und wenn man zufälligerweise am Moor vorbeikommt, mal 2, 3 Schnappschüsse machen.
Ja, das ist auch nicht mein Ziel. Mal so kann man ja machen, aber ich habe selten ein gutes Bild dabei bekommen. Und man ist ja so, ich nehme mir das vor, ein Bild zu machen. Guck in den Wetterbericht, geh früh schlafen, stehe um 4:30 auf, zieh mir eine Regenhose an, lauf durch klitschnasses Gras, such da im Halbdunkeln eine Dreiviertelstunde, um irgendwie eine Libelle zu finden, die mir zusagt. Da mache ich mich pottendreckig, eil mich da auf dem Boden rum, und dann habe ich kein Stativ dabei. Der geht gar nicht.
Ja.
Also diesen ganzen Aufwand und mit Ansage ein B-Bild, das würde ich auf keinen Fall raten.
Nein, das war jetzt auch nicht sozusagen als Kritik aufzufassen, nach dem Motto, mach doch mal ein Foto ohne Stativ, das geht doch auch, sondern ich wollte das nur mal nochmal aufgreifen, dass man das auf jeden Fall machen muss.
Wobei, es ist sicher richtig. Ein Stativ engt ein, und es gibt Aufnahmesituationen, in denen einfach die Spontanität leidet und man die Bildideen nicht umsetzen kann, weil die Szenerien so beweglich, so impulsiv sind, dass man das vom Stativ nicht handeln kann. Das ist klar, dann gehört es weg. Aber statische Bilder, Landschaften, Makros, da ist es unbedingt angesagt.
Gut, wenn wir nochmal versuchen, die Klammer so ein bisschen zuzumachen um die Naturfotografie und ein bisschen weiter weg von dem Moor gehen, so in dem typischen Bereich, wenn man jetzt die Kontinente abklopft, bei Afrika, haben Sie da schon mal irgendwie in Afrika fotografiert, auf so einer Safari oder irgendwie etwas in der Art, oder ist das gar nicht interessant für Sie?
Man sagt ja, der Appetit kommt beim Essen. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Afrika. Und wenn ich mich entscheiden sollte, wohin ich reise, dann geht immer der Weg nach Norden und nicht nach Süden. Also mich interessieren nordische Länder, Lebensräume, Tiere. Afrika war bisher kein Ziel von mir.
Ich habe gesehen, eine Galerie war, glaube ich, Costa Rica, die Sie hatten. War das irgendwie eine Offenbarung von der Flora und Fauna für Sie?
Ja, ich habe mal Costa Rica bereist. Das war sehr, sehr interessant. Es war unheimlich vielfältig. Aber ich glaube, Norwegen würde mich, reizt mich mehr.
Okay. Gut. Und Sie sind auch eher an Landschaften und kleineren Tieren interessiert, als jetzt die Riesen unseres Planeten abzubilden?
Nee, das ist nicht gesagt. Ich habe jetzt im Anfang Juni zum wiederholten Male sehr lange an Braunbären gearbeitet, also europäische Braunbären. Mich interessieren europäische Landschaften, Tiere und Pflanzen. Mhm. Und ich möchte gerne mit meiner Arbeit auch ein Umfeld, einen Lebensraum, einen Zusammenhang zeigen. Mhm. Darum versuche ich auch Reisen so auszurichten, dass ich wiederholt dorthin kann, denn erst genau wie im Moor sozusagen vor der eigenen Haustür, genauso ist das an der russischen Grenze in Finnland, auch dort gute Bärenbilder entstehen beim dritten, vierten Mal. Vielleicht auch beim ersten Mal, aber sie werden immer besser.
Da ist natürlich auch 2470 eine 1A-Wahl bei Braunbären, oder?
Ja, wenn sie sich das trauen, dann brauchen sie vielleicht nur einmal hin. Ja, also da, ich habe die meisten Bilder mit, also ich hatte drei Objektive dabei, das war das 80-400 AFS, das neue von Nikon, das 4-500er und das 5-6-800er. Ich hatte, war der, glaube ich, der erste in Deutschland, die das 800er ausgeliefert bekam und hatte diese drei Dinge dabei, musste aber sehen, dass es wie in den Jahren zuvor auch das 500er eine sehr, sehr gute Wahl war. Mhm.
Wie dicht ist man dann an dem Bär dran?
Also das funktioniert so. Ich habe einen befreundeten Naturfotografen dort oben in Finnland, der mich bei der Arbeit unterstützt. Und der hat einige Hides, also Versteckhütten draußen im Gelände, einem No Man's Land, also im Niemandsland zwischen Finnland und Russland. Und füttert dort seit Jahren beständig mit ausgebrachtem Futter Bären an. Und während der Nacht, also in der Zeit von vielleicht 19 Uhr bis zur Dunkelheit, selten noch in den frühen Morgenstunden, wenn es wieder hell wird, kommen Bären dort vorbei, manchmal auch Wölfe. Und man muss halt dann dort ausharren. Ich hatte Bären in dieser Versteckhütte sitzend in einer Distanz von 5 Meter, 10 Meter. Dann wird es einem aber doch ganz anders, wenn der vorbeistreicht. Bis hin, beste Fotoentfernung sind so 30, 40 Meter.
Okay. Also ich habe bisher nur ein einschneidendes Naturfotoerlebnis mal genossen. Da hat mich ein Freund von mir, der Jäger ist, morgens auf so einem, also vor Sonnenaufgang, auf so einen Hochsitz draufgesetzt und er selber hat dann seinem Jagdtrieb da gefrönt und ist irgendwie in dem gleichen Revier an eine andere Ecke gegangen. Und dann, es ist ja doch eine ganze Masse im Wald los, wo man das nicht für möglich halten würde. Also inklusive so einem Jäger, mögen es mir verzeihen, ein ganzes Rudel von Rehen ist an mir vorbei, ich weiß nicht, nennt man die Rudel, ich weiß gar nicht.
Ein Sprung
an Rehen ist an diesem Hochsitz dann vorbeigelaufen und ich hätte da jetzt auch vermutet, ich brauche, um da ein vernünftiges Bild von zu machen, 400, 500 Millimeter, ich habe nachher mit einem 50 Millimeter, habe ich die inklusive der Landschaft, es war noch so ein bisschen Bodennebel, sodass die Rehe quasi unterhalb des Nebels so bisschen silhouettiert dort zu sehen sind, fand ich ganz toll und kann das seitdem ein bisschen besser nachvollziehen, was so Naturfotografen auch jetzt mit dem Sitzen, das war eigentlich auch eine schöne Zeit, wo man einem so Gedanken durch den Kopf gegangen sind und man war trotzdem eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, also es ist da auf diesem Hochsitz jetzt nicht langweilig geworden oder so. Und dann waren irgendwie Geräusche in der Ferne, dann hat man versucht, da irgendwie was auszumachen, was ist da jetzt? Und ich hatte noch so ein, kennen Sie bestimmt auch, so eine Wundertüte mit, Beroflex 8,0, 500 Millimeter, das ist das Einzige, was ich in diesem Bereich zu bieten habe. Da habe ich auch 2, 3 Fotos mit geschossen, aber das ist alles unter aller Kajüte gewesen, war natürlich bei 8,0 Eingangsöffnung und kaum Licht, das war also nichts. Und durchaus sehr faszinierend, dass man dort so in der Nacht diese ganzen Tiere da wahrnehmen kann. Also die Insekten sind mir in dem Augenblick eher unheimlich gewesen, weil man ja auf so einem Hochsitz da relativ ja, denen ausgeliefert ist. Ich hatte auch unabzählbar viele Mückenstiche und das muss man mit Sicherheit alles als Naturfotograf in Würde ertragen, nehme ich mal an. Ne?
Ja, aber wie Sie das beschreiben, das ist eben genau die Situation. Ich werde auch oft gefragt, was macht denn eigentlich den Reiz aus? Und es ist in der Tat so, es ist eine Form von Jagen, das Abwarten, das gespannt sein auf das, was sich ereignet. Es ist immer was Überraschendes, es ist aber einfach auch mal das Genießen der Stille. Es ist auch sehr, sehr viel Lärm in dieser Welt, hat mir ein befreundeter Dominikaner-Pater mal gesagt. Es ist doch sehr viel Lärm in dieser Welt. Daran muss ich oft denken. Und in der Natur zu sein, einfach mal abwarten zu können, Dinge mal geschehen lassen zu können. Es gehen einem Gedanken durch den Kopf, man läuft mal leer. Das ist sehr, sehr erholsam. Mhm. Und da steht auch, wie gesagt, manche Dinge, die kann man vorhersehen. Nehmen wir unser Eingangsbeispiel, den Bläuling. Da kann ich ziemlich genau absehen, wann ich wo einen Bläuling antreffen kann, um ihn zu fotografieren. Wenn ich einen Rehbock fotografieren möchte, dann muss ich warten. Und dann kommt er oder er kommt nicht. Und dieses ganze Naturerleben, das ist eben ein großer Teil des Reizes an der Naturfotografie. Und dafür braucht man eben, glaube ich, auch eine gewisse Liebe zur Natur und nicht nur so den Wunsch, möglichst viel Gigabyte auf irgendeine Speicherkarte zu knallen.
Okay, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Es sei denn, wir haben jetzt noch irgendeinen Aspekt gar nicht angesprochen und Sie sagen spontan, Mensch, da müssen wir unbedingt noch drüber reden. Das ist ja das Grundhandwerkszeug eines Naturfotografen, wenn wir sowas nicht haben. Würde ich einfach sagen, ja, vielen gut. Dank, dass wir uns unterhalten konnten. Vielen Dank an die Hörer für die Aufmerksamkeit. Und ich versuche noch ein bisschen den Blogpost auszuschmücken mit ein paar Links, mit ein paar Hinweisen. Der Herr Rolfes ist Buchautor, hat einige Bücher, dass wir da vielleicht mal hin verlinken. Es gibt viel auf der Webseite zu sehen. Sie sind auf Facebook, posten da relativ viele Fotos, sodass man da einfach ihnen folgen kann und mal so gucken kann, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und wir sind uns gerade eigentlich schon einig geworden, dass wir nochmal in einem separaten Termin uns nochmal über die Naturfototage vielleicht unterhalten werden. Bis dahin sage ich erstmal schönen Dank für das Gespräch.
Ja, und, gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.